Ich wünsche mir, dass Europa zu einem Innovationsleuchtturm wird, wo viel Geld und Forschung in KI reinkommt, wo kommerzielle Unternehmen rauskommen, neue Ökosysteme entstehen und wir halt den Menschen im Mittelpunkt behalten.
Wir dürfen nicht vergessen, dass KI selbst einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt und es ist ein echtes Spannungsfeld, was da entsteht.
Was ich denke, was es braucht, sind eben Lösungen oder Angebote, die uns helfen, uns, ich sag mal, durch diesen KI-Dschungel durchzumanövrieren.
Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie denken würde, okay, die Amerikaner bejubeln KI, das weiß Gott nicht so.
Explained: Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
Wir begrüßen euch bei Explained, der KI-Podcast von der Telekom.
Bei uns dreht sich alles um Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz.
Wir werfen einen Blick auf neue Entwicklungen und Trends.
Dabei haben wir nicht nur unsere Telekom-Brille auf, sondern betrachten das gesamte KI-Ökosystem.
Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum ihr diesmal so viele Stimmen in diesem Intro gehört habt. Wir haben uns zum Ausklang des Jahres jetzt entschieden, das ganze Moderationsteam von Explained einmal an die Mikros zu holen und einen Rückblick auf unser KI-Jahr 2024 zu werfen. Was hat uns überrascht hier im Redaktionsteam? Was waren spannende Themen, die wir auch für euch herausgesucht haben? Dazu gleich mehr nach den News-Updates. Wie immer eingesprochen von unserer KI-Stimme. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 19. Dezember 2024.
Google DeepMind, das KI-Forschungslabor von Google, kontert OpenAI im Bereich der KI-gestützten Generierung von Videoclips. Der Dienst namens Veo 2 kann Clips mit einer Länge von mehr als 2 Minuten und einer Auflösung von bis zu 4K erstellen. Das ist 4-mal die Auflösung und mehr als 6-mal die Länge von OpenAIs Sora, das kürzlich nach langem Warten veröffentlicht wurde. Der Vorteil ist jedoch noch theoretischer Natur, da Googles experimentelles Tool zur Videoerstellung, VideoFX, in dem Veo 2 zunächst exklusiv verfügbar ist, Videos auf 720p und eine Länge von 8 Sekunden beschränkt. Im Vergleich dazu kann Sora bis zu 1080p und 20 Sekunden lange Clips produzieren und hat damit vorerst die Nase vorn.
Ein umstrittener Vorschlag der britischen Regierung, der es KI-Unternehmen ermöglichen soll, ihre Algorithmen im Rahmen einer neuen Urheberrechtsausnahme zu trainieren, stößt bei Kreativen auf deutliche Kritik. Die Vorschläge würden es Unternehmen erlauben, urheberrechtlich geschütztes Material frei für das Modelltraining zu nutzen. Es sei denn, Kreative und Unternehmen entscheiden sich dagegen und behalten sich ihre Rechte vor. Aktivisten, die sich für den Schutz der Rechte von Kreativen einsetzen, Nachrichtenmedien, Buchverleger und viele andere Gruppen und Einzelpersonen befürchten, dass ein Mechanismus zur Reservierung, Lizenzierung und Bezahlung für die Nutzung ihrer Werke in KI-Trainings wahrscheinlich nur den größten Rechteinhabern zugute käme, während kleine und mittlere UrheberInnen außen vor blieben.
. 2024, ein Jahr voller beeindruckender Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Nachrichten und Updates kamen nur so Schlag auf Schlag. OpenAI hat gerade erst Sora vorgestellt, das Text-zu-Video-Modell. Das wurde im Frühjahr angekündigt und hat für einige Diskussionen gesorgt. Es eröffnet nämlich ganz neue Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten, vor allem bei kurzen Videoclips. Auch Amazon hat im Dezember mit Nova und Titanium nachgelegt. Die neuen Tools bieten dann sehr leistungsstarke und kostengünstige Lösungen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Google brachte mit Notebook LM ein Tool heraus, das persönliche Wissensorganisation neu denkt. Es hilft, Informationen besser zu strukturieren und effizienter zu nutzen. Und auch in Deutschland gibt es spannende Entwicklungen. Die Black Forest Labs aus Freiburg haben mit ihrem KI-Bildgenerator Flux 1 für Aufsehen gesorgt. Sie zeigen, dass deutsche Unternehmen auf dem globalen KI-Markt auch durchaus mitspielen können. Außerdem, die Anwendung von KI nimmt immer mehr Fahrt auf. Jedes fünfte Unternehmen nutzt jetzt schon KI und wir sehen KI auch verstärkt, zum Beispiel im Marketing, in Cybersecurity, aber auch auf Endgeräten, wie zum Beispiel von Google. Diese Fortschritte treiben nicht nur die Technologie voran, sie werfen auch wichtige Fragen auf. Ethische, gesellschaftliche und praktische. Doch jetzt genug der Einleitung, denn ich bin hier heute nicht alleine, sondern, das habt ihr eben schon gehört, aber wunderbare Gesellschaft mit drei KollegInnen, die diesen Podcast in 2024 zu etwas ganz Besonderem gemacht haben oder das auch in 25 machen werden. Anja, André und Sarah aus dem Explained Redaktionsteam. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hi.
Das klang super. Wir wollen heute einmal gemeinsam darauf schauen, was waren denn unsere prägendsten Momente in Sachen KI in diesem Jahr und welche Themen haben uns im Podcast hier besonders bewegt. Und vielleicht auch, welche Tools wollen wir nicht mehr missen. Zum ersten Mal dabei ist heute Anja, früher Podcast-Hörerin, jetzt erstmals am Mikrofon. Hi Anja, schön, dass du jetzt auch dabei bist.
Ja, hi zusammen. Ich freue mich wirklich riesig, heute bei dieser Episode mit dabei zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, mich vorzustellen. Mein Name ist Anja Hartwig und seit kurzem bin ich Teil des Explain-Teams. Und wie Leo schon richtig gesagt hat, verfolge ich den Podcast schon etwas länger, nämlich als Zuhörerin. Und ja, freue mich total, dabei zu sein und freue mich auf viele spannende Themen und Gespräche mit euch.
Und jetzt sprichst du quasi mit, die erste Folge, toll. Und das geht 2025 sicherlich so weiter. Dann wollen wir mal starten und uns anschauen, was waren denn wirklich tolle Gespräche, die wir in diesem Jahr führen konnten. Nehmen wir mal das Moderatorenprivileg raus und fang einfach mal an mit meiner persönlichen Wertung. Mein Lieblingsgespräch, André, war das von dir zusammen mit Gregor Schmalzried zur Frage, wie KI im Journalismus eigentlich behandelt wird und wie wir das sehr komplexe Thema aufbrechen und anfassbarer machen für sehr verschiedene Zielgruppen. Gregor Schmalzried ist ja vom KI-Podcast der ARD. Ein Konkurrenzprodukt, könnte man sagen, aber ich glaube, bei den Kollegen können wir uns immer gut was abgucken. Ich fand das wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil es nochmal natürlich auch unseren Blick hier auf KI, den wir im Podcast haben, nochmal anders aufgebracht hat. Hast du was Besonderes aus dem Gespräch, was dir noch hängen geblieben ist?
Was ich spannend fand, ist, die sind ja auch ein Dreier-Team, die den Podcast produzieren, dass die auch nochmal dargelegt haben, wie unterschiedlich die Backgrounds sind und auch so Präferenzen, wie die auf Themen schauen, wo so alles dabei ist, von Technologie-Enthusiasmus bis hin zu, okay, der gesellschaftliche Blick auf das Thema und so eine sehr ausgewogene Berichterstattung machen und auch nochmal so genannt haben, wie offen sie sind, kurzfristig. Und die Welt der KI zwingt ja oft dazu, dass man kurzfristig den Redaktionsplan umschmeißen muss, wie schnell die dann reagieren und nochmal ein neues Thema dann kurzfristig draufnehmen. War echt cool.
Ja, ich finde es auch, das ist ein sehr, sehr guter Podcast und in Erinnerung geblieben ist mir das Zitat, dass er gesagt hat, die Schreihälse auf beiden Seiten müsste man weniger gewichten. Das ist ja gerade bei so einer polarisierenden Technologie wie KI, gibt es gerne mal Hypes in beide Richtungen. Die einen, die eher verklären, die anderen, die eher verteufeln. Und da eben die gute, ausgewogene Mitte zu finden, ist dann genau die journalistische Kunst. Und ganz interessant fand ich auch, was er erzählt hat, was die damals bewogen hat, den Podcast zu starten. Nämlich, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier eine Entwicklung. Das ist ein bisschen so wie damals bei Corona. Vielleicht nicht ganz so gravierend, aber wir haben irgendwie was Neues, was in die Welt gekommen ist und wissen gar nicht so wirklich, was ist das eigentlich. Und jetzt braucht es doch mal Expertise und Ruhe im Diskurs, um das auseinanderzunehmen und dahinter zu blicken. Und es bräuchte sowas wie so ein Drosten-Podcast, den es damals in der Corona-Zeit gab und der auch für sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat und auch einige Preise abgeräumt hat. Und das hat mich auch ein bisschen an das erinnert, wie wir damals gestartet sind, weil wir hatten eigentlich eine ganz ähnliche Überlegung, dass wir auch gesagt haben, hey, wir müssen jetzt hier ein bisschen Ruhe reinbringen und wir müssen versuchen, dieses sehr neue, komplexe Thema KI aufzubrechen und herunterzubrechen für verschiedene Anspruchsgruppen. Und das fand ich ganz schön, dass wir in ähnlichen Motiven gestartet sind. Und ja, der eine vielleicht ein bisschen erfolgreicher als der andere, aber
deine hauptberuflich.
Das ist der große Unterschied und nach anderthalb Jahren sind wir immer noch dabei und das freut mich persönlich dann doch sehr. André, was war denn deine Lieblingsfolge?
Ja, meine Lieblingsfolge ist noch eine recht frische. Das war nämlich die vorhergehende Folge, aber die ist mir doch nachdrücklich hängen geblieben. Die war mit unserem Kollegen Arun Joseph. Das, würde ich sagen, so ein toller Thought-Leader-Kollege, der hier das Engineering- und Architecture-Team leitet in unserem KI-Competence-Center. Und eigentlich ging es darum, dass der mal darlegt, was die so unter der Haube gemacht haben, gerade für unseren Kundenservice-Chatbot, den Frag Magenta, den es seit vielen Jahren gibt, der aber mit herkömmlicher Technologie betrieben wurde und trainiert wurde und der halt erzählt hat, eigentlich mussten wir da alles wegschmeißen. Das macht keinen Sinn, irgendwie so hier und da neue Technologien einzustöpseln. Also so groundbreaking work haben die da gemacht und das ist sehr, sehr spannend und er hat davon erzählt, auch von vielen Widerständen über die Ansätze, die sie verfolgt haben, nämlich Open-Source-Technologien zu nutzen, sogenannte Multi-Agent-Systeme und die haben sich nicht beirren lassen. Da kam so ein ganz starker Teamgeist auch raus, die gesagt haben, wir glauben hier an etwas und das wird schon funktionieren, vertraut uns und das hat funktioniert. Und dann hat sich das Gespräch aber weit darüber hinaus entwickelt, weil nämlich mit den Technologien und Ansätzen, mit denen sie gearbeitet haben, man auch wichtige Paradigmen ableiten kann, die ich sehr ermutigend finde für die Art und Weise, wie wir in Deutschland oder in Europa oder auch sonst wo sehr offen damit umgehen können, nämlich offene Ökosysteme schaffen. Er hat die Geschichte erzählt von Computerarchitektur und das Internet, das ging alles mal los auf offenen Systemen, da hat ganz viel Innovation stattgefunden. Dann haben wir uns in so eine Welt bewegt, wo es geschlossener wurde, gerade so die Mobilbetriebssysteme. Und ja, er hatte den Wunsch, dass wir sagen, lass uns doch in der KI wieder das öffnen, sodass einfach mehr Menschen teilnehmen können, tolle Innovationen vorantreiben können, die wiederum teilen und es halt florieren kann. Und das als so eine Zukunftsvision für Europa aufgezeigt. Und das hat mich sehr stolz gemacht, das hier als Telekom-Podcast, Telekom-Menschen zu haben, die da so Bleeding-Edge-Technologie und auch Denken vorantreiben. Und genau, das war meine Lieblingsepisode.
Das war wirklich eine sehr gute Episode, fand ich auch. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, wie alle Episoden, die wir gleich noch erwähnen. Interessant fand ich das Zitat im englischen Original. Wir haben die als Sonderfolge nochmal im Englischen rausgebracht. AI is magic. Ja. Und dass KI dann doch das Potenzial hat, so wirklich die heutige Art, wie wir über Computing nachzudenken, komplett zu revolutionieren. Und wirklich toll, wenn man diese Experten, die wir hier im Haus haben, mal vors Mikro bekommt. Also sehr coole Folge. Sarah, was hast du uns mitgebracht?
Du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt, wie unser Angang war, als wir diesen Podcast zusammen erstellt haben und auch vor allem über die verschiedenen Perspektiven. Ich finde, das kam vor allem rüber, sobald wir über die ESG-Thematiken gesprochen haben. Also einer der spannendsten Folgen war für mich auf jeden Fall nachhaltige KI. Und hier teilen sich nämlich die Meinungen. Also die einen sagen ja, dass technologischer Fortschritt sehr negativ sich auswirken kann auf unser Ziel als Gesellschaft. Und als Grund dafür wird ja auch vor allem genannt, dass KI oder neue Technologien oder generell Technologien einen hohen Ressourcen- oder Energieverbrauch haben. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die da eine absolute Chance drin sehen und KI eigentlich als die Lösung sehen, wenn es darum geht, Klimaziele zu erreichen zum Beispiel oder andere soziale Ziele.
Da merkt man wieder die Polarisierung, die KI erzeugen kann, ne? Auf beiden Seiten.
Genau, sehr richtig. Und ich finde, es ist halt wichtig, beidem zuzuhören und das auch besser zu verstehen. Und damals haben wir ja darüber gesprochen, wie KI uns helfen kann, Energie zu sparen und Ressourcen effizienter zu nutzen. Und das sind die wichtigen Hebel eigentlich, um wirklich etwas zu bewegen. Aber, und das fand ich genauso wichtig, wir dürfen nicht vergessen, dass KI selbst einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Und es ist ein echtes Spannungsfeld, was da entsteht. Und dazu gab es eben ein Gespräch mit Melanie Kubin-Hartwig, was mir besonders hängen geblieben ist. Also Melanie arbeitet ja bei Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom und ist die Leiterin von dem Bereich. Und in dem Gespräch hatte sie eben erzählt, dass es zum Beispiel eine Art Cell-Sleep-Mode gibt. Das bedeutet, dass Antennen automatisch in einem Energiesparmodus versetzt werden, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Klingt eigentlich simpel, spart aber jedes Jahr so ungefähr so viel Strom, wie 3000 Haushalte in Deutschland Energie verbrauchen. Und das ist halt echt enorm viel. Und dann hatte sie noch was anderes genannt und das war die intelligente Überwachung von Wasserpegeln mithilfe von IoT-Sensoren und von KI. Also das System analysiert die Daten in Echtzeit und kann so Überschwemmungen frühzeitig erkennen und die Bevölkerung warnen. Und was mir daran ganz gut gefallen hatte, es zeigte einfach, dass Technologie nicht nur ein Problem sein muss, sie kann halt auch Teil der Lösung sein. Die Telekom hat hier klare Ziele und Strategien, um KI nachhaltiger zu entwickeln und einzusetzen. Und genau das ist eben der Punkt. Wir brauchen mehr solcher Innovationen und gleichzeitig klare Regelungen und Transparenz, damit die Technologie auch wirklich nachhaltig funktioniert.
Genau, also es geht eben nur, wenn man beides mitdenkt. Ne? Wenn die Technologie als Innovation vorangetrieben wird, aber nicht außer Acht gelassen wird, dass wir natürlich uns auch Gedanken machen müssen um Folgen für Klima, Planet, Gesellschaft.
KI als Herausforderung und KI als Lösung gleichzeitig. Ne? Immer
genau.
Ein spannendes Thema war, André, das hattest du auch in der Folge mit Sabrina Haag. Also da hattest
gleiches
du ja...
Prinzip. Ne?
Genau, eben. Und dabei ging es unter anderem um Deepfakes. KI macht es ja möglich, täuschend echte Videos zu erstellen, die für Desinformation genutzt werden, zum Beispiel im Rahmen vom Wahlkampf. Das ist natürlich ein Riesenproblem, aber gleichzeitig kann KI auch hier Abhilfe schaffen. Aktuell arbeitet man zum Beispiel in einem Co-Creation-Prozess, also gemeinsam mit Kunden und Unternehmen, an einer App, die solche Fakes schnell erkennen. Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die zeigt, wie KI auch hier wieder als Lösung beitragen kann.
Das zieht sich, glaube ich, durch, das Thema.
Ja, definitiv. Und um diese Lösung zu entwickeln, brauchen wir natürlich auch innovative Köpfe. Und die stecken natürlich bei der Telekom, keine Frage, aber auch oft in der Startup-Szene. Und Anja, ich glaube, du hast dich mit einem Startup-Thema aus dem Podcast beschäftigt.
Tatsächlich. Also wir haben ja gerade schon gehört, es gab wirklich viele coole und auch wichtige Gespräche. Aber eine Episode, die mir wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, da ging es um die Tea-Challenge und auch die Fragestellung, inwieweit uns Startups den Durchbruch in Sachen KI bringen. Und beim Zuhören ging mir da die ganze Zeit durch den Kopf, was für ein KI-Dschungel wir inzwischen eigentlich haben. Es gibt so viele coole Lösungen und man fragt sich mittlerweile, was sinnvoll ist, beziehungsweise was für wen sinnvoll ist. Und das war ja ein Gespräch mit Michael Lange und Miralem Gazibegovic. Und bei der T-Challenge wird KI natürlich nochmal anders erlebbar, greifbar gemacht. Also da sieht man, wie Ideen wirklich zur Realität werden. Und in der Episode wurde auch von Stage of Opportunities gesprochen. Das fand ich wirklich sehr passend, also Bühne der Möglichkeiten. Fand ich sehr spannend und auch den Aspekt, dass aus dem Hochschulumfeld viele Bewerbungen eingingen. Das zeigt ja, wie sich das Bewusstsein zum Thema KI auch über Generationen hinweg inzwischen verändert hat und dass da einfach die Awareness besteht, proaktiv die Zukunft mitzugestalten. Und das fand ich ein sehr cooles Gespräch.
Die T-Challenge ist ja ein Wettbewerb, bei dem Startups antreten und ihre Lösungen einer Telekom-Jury vorstellen. Da gibt es ein Preisgeld zu gewinnen. Dieses Jahr hat gewonnen Syntify. Die haben eine Lösung entwickelt, um Fehler besser zu verstehen und zu analysieren und zu beheben auf Grundlage von synthetischen Daten, also auf Grundlage von KI-generierten Daten. Also auch ein sehr, sehr spannendes Feld.
Absolut.
Anja, dann bleiben wir noch gleich mal bei dir. Was wäre denn für dich die wichtigste Entwicklung 2024 in Sachen KI?
Also ich hatte ja eben schon mal das Schlagwort KI-Dschungel eingeworfen. Und was ich denke, was es braucht, sind eben Lösungen oder Angebote, die uns helfen, uns, ich sag mal, durch diesen KI-Dschungel durchzumanövrieren.
Allerdings,
und dass man es schafft, KI zugänglicher zu machen, also wirklich für jede Altersgruppe. Und ich finde, ein großartiges Beispiel aus 2024 dafür ist die Integration von Perplexity, der Antwortmaschine, in unsere Mein Magenta-App. Und Perplexity ist da ja ein Bestandteil der AI-Plattform und macht es Nutzerinnen und Nutzern einfacher, sich wirklich schnell und intuitiv Informationen einzuholen. Und das ist exemplarisch dafür, dass man gar nicht technikaffin sein muss. Also zeigt einfach, wie KI nicht nur, ich sag mal, Expertenwerkzeug bleibt, sondern wirklich zugänglich gemacht wird für alle. Und ja, das war für mich eine sehr coole Entwicklung jetzt auch in 2024. Und ich glaube, davon braucht es mehr.
Ja, es rückt immer mehr in den Alltag. Ne? Also wer die Mein Magenta-App öffnet, sieht dann einen kleinen Button da unten, Magenta AI. Und dahinter verbergen sich dann durchaus sehr wertvolle KI-Tools, wie eben Perplexity. Also eine coole Entwicklung. André, wie sieht es bei dir aus?
Also ich würde da auf jeden Fall anknüpfen. Also für mich war das dieses Jahr wieder, du hast es auch eingangs genannt in unserer Einleitung, Feuerwerk an Innovation. Gerade die letzten Wochen, unfassbar. Ne? Diese Open AI,
12
Days of Christmas, die großen Anbieter überschlagen sich mit Ankündigungen, kleine Anbieter, die es neu gibt oder die halt genau in so einem Tempo Innovation raushauen. Das ist fantastisch. Es kommt immer mehr im Mainstream an. Ist für mich ein Trend. Ich glaube, ChatGPT hat mittlerweile über 300 Millionen regelmäßige Nutzende. Ich habe aber auch den Eindruck, dass jetzt mehr Menschen das nutzen. Aber nachdem wir jetzt 2 Jahre unterwegs sind mit diesen Tools, da haben wir aber auch so eine Digital Divide, habe ich den Eindruck. Also Menschen, die schon wahnsinnig weit sind, sehr elaboriertes Prompt Engineering beherrschen, in Lebenslagen die Tools wie selbstverständlich einsetzen, was halt eben so beim Alltags-User immer noch nicht so angekommen ist. Also das ist für mich etwas, was wir, glaube ich, auch im Auge behalten müssen. Super, dass mehr Menschen das nutzen, aber jetzt muss auch wirklich noch mehr Wissen und Kompetenz vermittelt werden. Und eine Entwicklung in diesem Jahr auch, und die zieht sich ins nächste Jahr, und für, na, da setze ich gleich auch nochmal an, das ist die US-Wahl, die, da kann man darüber denken, was man will, aber dazu führen wird ganz sicherlich, dass die amerikanische Industrie eigentlich ohne Regulierung KI weiterentwickeln kann. Und das ist etwas, was mir, ich halte es sehr stark damit, dass wir halt den Menschen im Mittelpunkt haben müssen. Warum machen wir das alles? Was wollen wir eigentlich bezwecken und für uns Gutes tun damit? Das ist etwas, was mir ein bisschen Sorge bereitet, als so einen kleinen Wermutstropfen in diesem Jahr.
Auf der einen Seite natürlich aus den ethischen Bedenken, auf der anderen Seite auch aus Wettbewerbsgründen. In der EU haben wir natürlich sehr strenge Regeln. Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, aber ich fand auch deinen ersten Punkt sehr wichtig, weil das hat mich auch überrascht, ne, wie schnell das in Sachen jetzt zum Beispiel Video-KI nach vorne ging. Also wir haben jetzt Sora gesehen, kann mich noch erinnern, vielleicht der eine oder die andere von euch auch, an diese Videos wie Will Smith damals Spaghetti aß.
Also
wer das gesehen hat, hat gedacht, ja, KI, das betrifft mich erstmal nicht, das ist ein lustiges Gimmick. Aber wie schnell sich das gewandelt hat und wenn wir jetzt sehen, fotorealistische Videos, die quasi perfekt aussehen, kaum zu unterscheiden sind, das ist eine bedenkliche Entwicklung, aber auch irgendwie eine sehr faszinierende. Und auch faszinierend fand ich, und das passt zu deinem zweiten Punkt, dass wir dahin kommen, ein bisschen stärker differenzieren zu müssen zwischen, was glauben wir eigentlich, wie wird KI zum zum Beispiel angenommen und gesehen und wie sieht es eigentlich wirklich aus? Wir haben ja in diesem Jahr mal eine internationale Befragung gemacht und dabei unter anderem herausgefunden, dass auch in den USA 25% der Menschen mehr Chancen in KI sehen, aber 40% wiederum mehr Risiken. Also ist auch da in einem Land der USA, wo man denken würde, okay, da kommen die ganzen coolen Sachen her, ja, da ist der Hot Shit quasi und das wird jetzt teils unreguliert weiterentwickelt, aber auch da sehen die Menschen genau diesen Spalt da drin und es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie denken würde, okay, die Amerikaner bejubeln KI, das weiß Gott nicht so. Sarah, was hast du uns an wichtigen Entwicklungen mitgebracht?
Also die wichtigste Entwicklung dieses Jahr war, dass wir als Gesellschaft immer mehr den anfänglichen Hype um KI sehr kritisch und reflektiert gegenübergeschaut haben und besonders bemerkenswert sind dabei die Methoden und Tools, die jetzt auch entwickelt werden, um KI verantwortungsvoller und besser zu machen. Also ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist die grünen KI-Grundsätze zum Beispiel, die ja dieses Jahr entwickelt wurden von der Telekom und sie bieten halt eine klare Orientierung, wie KI-Lösungen ökologischer oder nachhaltiger entwickelt und eingesetzt werden können, zum Beispiel entlang der Wertschöpfungskette oder wenn es darum geht, Softwareentwicklung voranzutreiben. Und dieser Schritt zeigt halt eben, es geht nicht nur um technologischen Fortschritt, sondern auch darum, wie wir sie nachhaltig und zukunftsorientiert gestalten können.
Genau, wäre das schön, wenn diese Grundsätze dann irgendwann Schule machen und genauso wie KI sich weiter verbreiten. Kommen wir vielleicht dann mal zum Ausblick aufs neue Jahr. Und ich fange vielleicht mal wieder an. Also ich finde, was 2025 sicherlich nochmal mehr Fahrt aufnehmen wird, sind sowas wie diese multimodalen oder sehr spezifischen Sprachmodelle. Also das sehen wir gerade auch. Wir bei der Telekom sind ja zusammen mit anderen Telco-Operatoren in der Global Telco AI Alliance unterwegs und entwickeln da auch ein mehrsprachiges Sprachmodell über verschiedene telco-spezifische Anwendungen. Also zum Beispiel für Serviceanliegen, die dann verstanden und gelöst werden. Da reicht dann das alltagstaugliche ChatGPT doch nicht mehr aus. Und diese Spezifizierung, glaube ich zumindest, wird 2025 noch zunehmen, dass wir viele kleinere Modelle sehen werden, die sehr spezifische, genaue Anwendungen ermöglichen. Das gesagt, Anja, was glaubst du denn, wo entwickelt sich KI 2025 stärker hin?
Ja, interessante Frage. Und ich glaube, ich habe mir so ein richtiges Nischenthema rausgesucht. Mhm. Aber ein Thema, was ich schon immer spannend fand, nämlich das Thema Digitalisierung des Geruchssinns.
Oha.
Ich fand es im Marketing-Kontext immer schon sehr spannend. Also Düfte können ja so viele Emotionen in einem wecken und auch so lange in Erinnerung bleiben. Und der digitale Geruchssinn könnte KI wirklich auf völlig neue Ebenen heben. Und bisher ist unser Geruchssinn, ich sag mal, weitestgehend noch analog geblieben. Mhm. Aber KI in Kombination mit Sensorik zum Beispiel arbeitet schon daran, Düfte zu analysieren, zu digitalisieren und auch sozusagen nachzubilden. Und da gibt es wirklich total wichtige Einsatzbereiche, wie zum Beispiel in der Medizin. Da könnte sowas tatsächlich auch helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, weil Krankheiten nochmal so ganz spezifische Gerüche mit sich bringen können. Oder auch in der Lebensmittelindustrie, dass man in Sachen Qualitätsmanagement auch die Haltbarkeit von Produkten analysiert. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann auch Kochshows im Fernsehen, wo wir nicht nur mit hören und mit sehen können, sondern tatsächlich auch mit riechen. Das wäre natürlich Next Level. Und ja, vielleicht bringt 2025 in Sachen Digitalisierung des Geruchssinns ja den großen Durchbruch. Wer weiß.
Könnte sein. Vielleicht ein eigenes KI-Parfüm. Wer weiß. Alles möglich. Finden wir heraus nächstes Jahr. Sarah, welche Entwicklungen siehst du?
Ja, da teile ich eine sehr ähnliche Beobachtung, wie du sie auch eben genannt hattest. Ich sehe als einen zentralen Trend auf jeden Fall den Übergang von großen Sprachmodellen zu Small Language Models. Ein Grund dafür ist einfach, dass LLMs wie ChatGPT enorme Rechenleistungen, hohe Kosten und erhebliche Energieverbrauch verursachen. Also SLMs benötigen zum Beispiel nur 5% des Energieverbrauchs hingegen zu großen Modellen. Und das könnte echt beeindruckend werden, gerade in der ESG-Problematik, die wir haben. Und Unternehmen können ihre eigenen maßgeschneiderten Modelle entwickeln, die schneller und effizienter arbeiten. Und gerade im Hinblick auf den EU Green Deal wäre das gar nicht so schlecht.
Das heißt also, es gibt auch noch eine ESG, also eine Umweltkomponente bei Small Language Models, die wir auf jeden Fall auch im Blick halten sollten. André, was siehst du für 25?
Ja, ich knüpfe an, was ich früher zu der Entwicklung diesem Jahr gesagt habe und du hast es auch aufgemacht. Also für mich ist 2025 das Jahr, in dem Europa seine Rolle und auch seine Stärke in der KI finden muss. Ne? Wenn wir ein entfesseltes amerikanisches Ökosystem haben, was Regulierung angeht und Geld sowieso, aus verschiedensten Gründen sind chinesische Anbieter hier ja überhaupt gar nicht relevant, so wirklich für für uns, dann ist das doch ein Call to Action für uns in Europa. Und in meiner Brust schlägt ein starkes europäisches Herz dafür und ich wünsche mir, dass wir das tun. Und ich bin der Meinung, dass dieses Thema EUAI Act und Regulierung, was uns häufig negativ ausgelegt wird als Europa, gar nicht so der bestimmende Grund ist. Ich finde, wir müssen uns auch eben darum kümmern, dass viel Geld hier reinfließt in Europa. Dann laufen auch manche Sachen sehr, sehr gut. Also ich wünsche mir, dass Europa zu einem Innovationsleuchtturm wird, wo viel Geld und Forschung in KI reinkommt, wo kommerzielle Unternehmen rauskommen, neue Ökosysteme entstehen und wir halt den Menschen im Mittelpunkt behalten mit unseren europäischen Werten.
Ja, den Wunsch unterschreibe ich sofort. Kommen wir vielleicht mal zu den besten KI-Tools, die wir in diesem Jahr gefunden haben. André, welches hast du mitgebracht?
Also ich habe ein Tool sehr lieb gewonnen, das hat es so im Anfang auch genannt, weil es gut aufgenommen wurde in diesem Jahr. Das ist Notebook LM von Google. Mhm. Also es ist eine Plattform, in die kann ich halt allerhand Dokumente, Sounddateien und so weiter, Texte hochladen und kann mir die halt organisieren. Ich kann mit meinen Dokumenten chatten. Das ist per se nichts Neues. Das Feature, was halt für viel Aufsehen gesorgt hat, ist, dass ich mir auf Knopfdruck innerhalb von 2-3 Minuten einen Podcast erstellen lassen kann. Speaking of Podcasts, wo wir gerade hier sitzen.
Kriegen wir Konkurrenz.
Ja, das musste ich dann zeigen. Viele Leute mögen das nicht, weil es ist sehr amerikanisch, vielleicht so ein bisschen kitschig, nicht so ein europäischer, deutscher Stil. Ich finde trotzdem, dass es ausreichend ist, um in komplexe Dokumente einzutauchen. Also ich habe einen großen virtuellen Stapel, großen Ordner voller PDFs mit Studien, Essays, die ich wahrscheinlich nicht lesen würde, obwohl ich es möchte. Die lade ich hoch und höre mir mal 10 Minuten an, was für ein Podcast daraus generiert wird, um dann zu entscheiden, ist es wert, mich jetzt dort tiefer reinzubeißen. Und das ist einfach super nützlich und deswegen für mich eins der Tools dieses Jahres.
Cool. Und Podcast hören ist ja auch eine schöne Nebenbeitätigkeit. Deshalb kann man das dann gut mit was anderem verknüpfen. Ja. Ich persönlich kann mir ja ein Leben ohne Perplexity oder Copilot gerade schon kaum noch vorstellen. Also diese beiden Tools habe ich wirklich lieb gewonnen in diesem Jahr, weil sie einfach helfen, entweder Themen sehr schnell nochmal anzurecherchieren oder auch, wenn man was geschrieben hat, das nochmal einmal in Bullet Points runterzubrechen oder ein bisschen kürzer zu machen. Das nimmt enorm viel Zeit von der Uhr und hilft dann ein bisschen produktiver zu werden. Anja, wie sieht es bei dir aus?
Also als Lieblings-KI-Tool, ich würde tatsächlich eigentlich auch Perplexity unterschreiben, aber was ich ganz besonders interessant fand, worauf ich tatsächlich auch erst sozusagen kürzlich gestoßen bin, ist DeepL. Also viele kennen DeepL ja vor allem als Übersetzer und nicht nur als Übersetzer für simple Übersetzungen, sondern ich sag mal für Übersetzungen mit sprachlichem Feingefühl und das Ganze in Kontext zu setzen. Aber es gibt ja auch den Schreibassistenten von DeepL und der hilft, dass man eigene Texte überarbeitet und in einem passenden Stil, in einem passenden Ton, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und wenn es vor allem darum geht, komplexe Gedanken wirklich präzise und sauber auszudrücken, ich finde, das ist schon ein kleiner Gamechanger. Also man müsste mal das Ergebnis von Perplexity oder ChatGPT gegenüberlegen. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, inwieweit sich die beiden Ergebnisse dann voneinander unterscheiden. Aber das finde ich sehr cool und vor allem, dass DeepL sozusagen made in Germany ist, ja. Also ein Kölner Unternehmen dahinter steht.
Kölner Startup, genau.
Super cool, ja.
Passt auch wieder, André, zu deinem Wunsch, Europa stärken.
Ja, DeepL. Ja.
Auf jeden Fall.
Brauchen mehr davon. Sarah, was hast du mitgebracht?
Ja, also obviously habe ich dieses Jahr, ich glaube, wie wir alle, ChatGPT rauf und runter benutzt. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingstool. Ich nutze es echt täglich. Aber es gibt bei uns ja noch ein internes Tool, das heißt AskT. Das basiert auch auf ChatGPT und das ist halt super hilfreich, wenn man da halt eben auch Fragen reinstellen kann, Texte formulieren kann, auch Übersetzungen, aber auch Fragen zu Projekten, die man hat oder Sachen, die man einfach gerade erforschen, eruieren möchte. Oder ich habe da heute Morgen noch eingetragen, wer ist der Ansprechpartner bei uns in der Telekom für Catena X zum Beispiel und hat da direkt die Antwort auch mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Also war auf jeden Fall ganz interessant. Genau, also das nutze ich im Moment super gern.
Ist vor allem ja auch ein Tool, wo alles das, was man reinschreibt, innerhalb dieses Tools bleibt und nicht nach draußen dringt und gerade für unternehmensinterne Informationen sehr, sehr wichtig. Ja, dann vielen Dank für diesen Rückblick und kleinen Ausblick. Anja, das war ja jetzt deine erste Folge. Wie war es denn für dich?
Ja, es wird vor allem interessant sein, sich in der Post-Production quasi auch mal selbst zu hören. Das ist ja auch immer out of the comfort zone, aber ich freue mich total, mit dabei zu sein.
Ja, also eine besondere Folge in diesem Sinne. Auch eine besondere Folge, weil André, das ist leider auch schon deine letzte Folge. Was ist denn passiert?
Ja, mich zieht es zu neuen Ufern im neuen Jahr und deswegen verabschiede ich mich heute hier. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Zuhörenden für das tolle Feedback, das mich und uns immer wieder erreicht hat. Das hat mir sehr viel bedeutet, hier zu sein. Das ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt, über Technologie und insbesondere über KI zu sprechen. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit der Gewinnung neuer Hörer und Hörerinnen im neuen Jahr und ich bleibe euch auf jeden Fall als treuer Hörer von Xplained erhalten.
Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und André, vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit hier und dass du wirklich eine tragende Säule des Xplained Podcasts geworden bist. Das ist auf jeden Fall eine super Sache und danke auch nochmal für diese Episode. In unserem Tooltip der Woche laden wir euch ein, euer persönliches Vision Board für 2025 zu erstellen und zwar natürlich mit KI, mit Perplexity. Das funktioniert nämlich ganz gut. Zum Beispiel mit dem KI-Prompt, erstelle mir ein Vision Board mit Zielen für die nächsten 12 Monate und konzentriere dich dabei auf Aspekte wie zum Beispiel Work-Life-Balance oder einen guten Podcast produzieren. Und das war's für dieses Jahr bei Xplained, der KI-Podcast der Telekom. Habt ihr Anregungen oder Themenvorschläge, dann her damit. Wir freuen uns über euer Feedback. Schickt es einfach an podcasts@telekom.de. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Und wenn ihr uns helfen wollt, dann lasst doch mal eine Podcast-Bewertung auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens da. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich riesig. Und so oder so sehen wir uns und hören uns vor allem im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.